Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
WordPress.
Parallels.
Surface Duo.
Prime Gaming.
Google Visitenkarte.
WatchOS 7 Public Beta.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute mit der Nummer 3720 aus der Sparte der News. Und wie ihr alle wisst, ja, mit dem Achim in diesem August 2020. Grüezi, Achim.
Ja, schönen guten Abend an dich und an die Zuhörer.
Ja, wir haben es wieder geschafft, uns zusammenzufinden. Du bist zu Hause, wenn ich das richtig höre?
Ja, und das Rauschen ist dem Ventilator geschuldet. Ohne geht nicht.
Ohne geht in der Hitze nicht. Ich bin dann schon gespannt, was die Post-Production dazu meint. Genau. Aber eben, ich verstehe dich voll und ganz. Ich hatte vorher auch noch den Lüfter an. Das ist ziemlich heftig aktuell, diese Temperaturen. Aber ja, Sommer. Man soll sich ja nicht beschweren, wenn man Sommer mag.
Ich beschwere mich auch nicht.
Dann ist ja gut, passt.
Wunderbar. Ich beschwere mich ja selten, außer vielleicht über Sonos, aber ansonsten bin ich ja eigentlich ganz genügsam.
Bis ganz friedvoll. Ja, Sonos. Ich wollte übrigens, wenn wir gerade bei den Nachträgen sind, das passt ja gerade hier drin, magst du dich erinnern an die PR-Firma Sonos?
An die Dame, die sich beschwert hat?
Genau, da wollte ich mich beschweren über die neuen Probleme, die ich habe und nachfragen, ob sie dann jetzt meine Folge, unsere Folge da gehört hat, wo wir uns dezent daraus ausgelassen haben. Ja, die PR-Agentur macht nicht mehr Sonos. Die haben es aufgegeben. Da macht jetzt wieder jemand anders Sonos.
Okay.
Leider wieder nicht mehr aus der Schweiz, sondern wieder eine PR-Firma in Deutschland und eine, die, ja, für die Schweiz nicht wichtig ist. Und somit muss ich mit dir auch nicht darüber quatschen, leider.
Okay. Aber wäre dann an Schuld gewesen?
An was? Dass sie aufgehört haben?
Dass die Schweiz PR da nicht mehr ist?
Keine Ahnung, ich kann mir es nicht vorstellen. Obwohl, die Sendung wurde ja fleißig gehört.
Ich meine, die schien ja jetzt nicht irgendwie der Brüller zu sein, aber ich meine, Gott, mit der besten PR machst du halt ein Produkt halt auch nicht golden.
Auch nicht besser, ja. Also ich muss sagen, sonst hat sie PR im Griff, die macht PlayStation und sonst noch so ein paar Gaming-Geschichten. Das hat sie gut im Griff, aber eben, wie es halt ist, du kannst noch so viel PR machen, wenn das Produkt, wie du sagst, piep ist, kann man nichts besser machen.
Musst du mich gleich auspiepen?
Ich werde dich in der Post-Production auspiepen.
Genau. Okay, finde ich gut, weil halt dann denken die Leute, ich habe vielleicht noch was Schlimmeres gesagt, als ich gesagt habe.
Das ist ja immer das Schöne, es ist immer so geheim. Was hat der Achim da wirklich gesagt? Da müssen wir fast live mit dabei sein. Wollen wir uns auf die nächsten Nachträge stürzen, deren wir heute ja einige haben?
Ja, dann machen wir.
Wir haben NPass, das ist ein weiterer Passwortmanager. Wir hatten ja letztes Mal LastPass. Wer damit unterwegs ist, darf sich freuen. Der hat jetzt einige neue Funktionen bekommen, analog LastPass, was wir letztes Mal hatten, die ja auch auf OnePassword aufgeschlossen haben, was den Funktionsumfang hat. Und das ist definitiv nie verkehrt. Und haben noch OnePassword. Die haben jetzt auch eine Linux-App in der Pipeline. Also somit decken die jetzt alle Betriebssysteme ab. Gibt's BlackBerry OS noch? Nee.
Also es klingt jetzt böser, als es gemeint ist, dass es Linux echt noch gibt. Ich meine, früher kam halt auch, weiß ich nicht, gefühlt irgendwie einmal im Monat irgendeiner mit Linux wegen irgendwas um die Ecke. Ist viel besser, Linux, lalala. Aber ich habe das schon so selten gehört in den letzten gefühlt 2-3 Jahren.
Ja, auf ausgedienten Windows-Rechnern mache ich immer wieder mal Linux Mint drauf für Kunden, die jetzt keinen neuen Rechner kaufen möchten und wo Windows 10 halt einfach nicht umsetzbar ist oder nicht mehr zu ertragen ist. Also von dem her, mir kommt es immer wieder mal über die Füße und da bin ich jetzt eben froh, gibt es diese One-Password-Geschichte jetzt auch für Linux. So kann es gehen. Dann hatten wir das letzte Mal TikTok drin, magst du dich erinnern, Achim?
Im Zweifelsfall ja. Ich meine, das ist ja durchgehend das Thema der letzten Woche.
Ja, Trump will ja das Ganze für die USA zumindest und Australien und wo hattest du noch gesagt? Neuseeland, glaube ich, war noch in Griff. Kanada in Griff bekommen. Da hat jetzt TikTok reagiert. Zum einen investieren sie in ein EU-Datenzentrum, damit ihnen in den EU nicht was Ähnliches passiert. Und nicht nur Microsoft ist interessiert, auch Twitter möchte kaufen. Wie findet das der Achim?
Du, habe ich nicht letztes Mal noch gesagt, warum wird denn zum Beispiel nicht Google und sonst wie irgendwie gefragt, warum wird denn nur direkt Microsoft gefragt, wo du noch gesagt hast, weil die ja irgendwie noch den Vertrag mit dem Pentagon haben oder irgendwas.
Hashtag Aluhuts, genau.
Also von daher, du, das ist ein Geschäft, ne? Und ich meine, Twitter kann auch durchaus mal was gebrauchen, was funktioniert oder läuft oder auch Gewinn vielleicht bringt.
Eine Gemeinsamkeit hätten sie ja, also von dem her würde es viel besser zu Twitter passen. Auch TikTok hat keine Editierfunktion. Von dem her passt das doch perfekt zu Twitter irgendwie. Ja, TikTok hat sich mittlerweile auch gemeldet, sofern der Herr Trump das Ganze durchzieht mit diesen bis um mit 15. September. Wann auch immer da genau, werden 15. sie klagen. 15. Ja, wenn das nicht klappt oder wenn da Trump geht, dann werden sie klagen gegen dieses Verbot. Ob und wie erfolgreich das sein wird, das wird sich dann ziemlich schnell zeigen, nehme ich an. Und einen letzten Nachtrag haben wir noch. Angriff auf TikTok. Instagram Reels. Hat das der Achim mittlerweile mal ausprobiert?
Nö. Und ich war ja auch überrascht im Vorgespräch, dachte, das Thema wäre auch schon durch, mehr oder weniger, weil es ja schon seit Wochen in Deutschland in der Testphase war und auch schon vor einer Woche in Deutschland eingeführt wurde.
Genau.
Ich hatte es ja in der Daily sogar noch drin.
Genau.
Ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, dass ihr da jetzt auch da am Start seid.
Außer kurz vor ging es ja in Brasilien oder schon länger in Brasilien online, hatten wir auch im Geek Talk und in der Daily und dann eben nur in Deutschland und jetzt dürfen zumindest auch wir Schweizer und die Österreicher und eben ganze Welt Instagram Reels machen.
Und, bist du schon aufgeregt?
Boah, so aufgeregt, wie ich bei TikTok reingekommen bin, nee. Ich schaue auch keine. Sind dir welche untergekommen?
Ja, gefühlt im Stream, aber so eher so drüber scrollen.
Ein Format, was für dich grundsätzlich spannend ist? Oder bleibst du bei deinen Stories? Funktionieren die Stories noch gut genug?
Ich sehe jetzt keinen direkten Nutzen für mich jetzt persönlich.
Ja, ich bin auch gespannt, wie das angenommen wird, zumal ja da, dass wenn man es jetzt als TikTok-Konkurrent sehen mag, auf die 15 Sekunden reduziert ist, ist das schwieriger, weil TikToks doch teilweise länger sind als diese 15 Sekunden. Aber ja, mal schauen, wie das dann schlussendlich kommt. Hängt ja auch mit dem zusammen, wie TikTok weiterleben wird oder darf oder auch nicht. Wollen wir in unsere Kurzthemen übergehen oder habe ich noch einen Nachtrag verpasst?
Ich glaube nicht. Also wir können gerne weitermachen.
Dann würde ich doch sagen, gehen wir über in die Kurzthemen und da habe ich was gehört. Hier ist noch jemand anders in der Leitung. Mike, grüezi.
Ja, hallo ihr beiden.
Da haben wir schon lange nicht mehr so viele Nachträge gehabt. Mike, was machst du denn hier?
Ja, die Tür stand gerade auf. Ich dachte, da komme ich mal rein, besuche euch mal im Geek Talk. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Genau, wir haben es, glaube ich, Achim, beim letzten Mal, also ich kurz angesprochen, dass jetzt, wo der Jan weg ist, jemand weiteres reinkommen wird. Und mal schauen, wie das funktioniert. Denn Mike hat man sicherlich schon mal gehört, wer die News im letzten Jahr verfolgt hat. Ende des Jahres haben wir eine Folge gemacht. Link dazu ist in den Shownotes. Oder gerade heute ausgerollt, letzte Woche schon angekündigt, heute endlich ausgerollt, die Sonderfolge zu Microsoft Apps im Apple-Ökosystem.
Ja, genau. Richtig.
Ja, dann würde ich doch sagen, magst du noch was zu dir sagen? Oder sollen die Zuhörer, die interessiert sind, in die Shownotes gehen und draufklicken?
Ja, das können sie gerne machen. Die Links zu meinen Profilen stehen ja in den Shownotes. Ich würde mich da sehr über Feedback und auch Nachrichten freuen.
Dann würde ich sagen, gehen wir gleich auf einen ersten Service-Hinweis. Achim, hast du schon WordPress 5.5 installiert?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also manchmal klicke ich auch einfach nur. Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es bei ein, zwei Sachen gemacht. Mhm. Aber ich habe jetzt kein Buch geführt.
Ich mag mich erinnern, wir haben vor vielen Wochen, es mag sogar im letzten Jahr gewesen sein, empfohlen oder gesagt haben, dass bei WordPress-Updates man Auto-Updates sehr empfehlen kann, weil da geht ja nie was schief und das läuft einfach. Die Aussage möchte ich gerne widerrufen. Gestern Nacht habe ich quer über die ganzen Blogs Plugin-Updates gemacht, die gerade neu gekommen sind, und eben WordPress-Updates. Grundsätzlich spannende Neuigkeiten, die damit drin sind. Sie haben mir einfach den Poughkeepsie.ca-Blog komplett zerschossen. Und ich bin nach wie vor daran, da gewisse Dinge mal auszubügeln, respektive das 2 Tage alte Backup wieder richtig zum Laufen zu bekommen. Sehr, sehr unschön. Mike, hast du WordPress-Instanzen?
Wir haben eine, ja. Und wir haben aber auf manuell stehen, weil ich halte das immer noch für die beste Variante, weil dann kann man halt reagieren, sofort reagieren, weil automatisch ist halt so, wenn es dann da schief geht, mitten in der Nacht oder wann auch immer, merke ich das nicht und merke das erst ziemlich spät. Und daher, auf dem Block haben wir noch keinen 5.5 installiert.
Was mich wundert, ich dachte halt so Punkt-Releases, also hier so direkter Punkt nach dem Hauptrelease, dass die nicht auch im Auto-Update sind und nur hier die 5.1 tralala irgendwie sich auto-updaten.
Eigentlich haben sie, ich weiß die beiden Begriffe nicht, wie du sagst, eben die Minor-Updates und die kleineren, die sollten eigentlich nicht gehen, sind aber teilweise doch durchgegangen. Da hat WordPress nicht so eine konstante Definition von, was eben Minor und nicht Minor ist.
Aber wenn die kleinere, ist ja umgekehrt, wird ja viel schlauer, wenn die kleineren durchgehen und die großen nicht.
Eigentlich sollte es so sein, dass die kleineren durchgehen und die großen nicht. Bei mir war es jetzt so, ich musste die selbst anstoßen und wie gesagt, ich habe es zuerst auf dem Testserver gemacht, schon mit der Beta, es hat alles tiptop funktioniert, auch mit allen Plugins drum und dran. Einzig und allein beim Poughkeepsie.ca-Blog hat es total verschissen. Jetzt muss ich mich selber piepsen. Vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die Lazy Load Plugins nutzen, schaut euch das vorher an, weil WordPress baut selber jetzt ein Lazy Load an. Das ist so, WordPress lädt dann nur die Bilder, die gerade auf dem Bild, auf dem Screen sichtbar sind. Macht Sinn, wenn man irgendwie einen ellenlangen Blogpost hat, dass da nicht alle die Bilder geladen werden, bevor der Leser das Ganze anschaut. WordPress selber beschreibt das, dass sie das nur bei Bildern machen. Sie machen es aber auch irgendwie sonst, und das macht dann mit anderen Plugins, die da mit reinspielen, ziemlich, ziemlich Troubles. Kann lustig werden oder eben nicht.
Hast du denn jetzt schon rausgefunden, woran es lag? Bei dir im Speziellen lag es in irgendeinem Plugin oder irgendwas anderes?
Es liegt bei mir ziemlich sicher am Plugin. Jetzt muss ich hier das andere Fenster hervorholen. Wo habe ich das? Am Classic Editor. An dem hat es ziemlich sicher gelegen. Also eben dem nicht Gutenberg, weil ja mit dem 5.5er WordPress nochmals ziemlich grob was wie heißt dieser Gutenberg gearbeitet hat, den ja dann Achim auch nicht nutzt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Was aber witzig ist, weil der Classic Editor ja auch von WordPress kommt, ne?
Weil der genauso von dem kommt. Ja, und da gibt's irgendwelche Probleme, die es tut. Und da sage ich lieber anstelle von, was ich sonst immer sage, macht relativ fix eure Updates, testet das gut auf eurem Testsystem, bevor ihr das Ganze dann umsetzt. Kann euch den Nachmittag verschönern oder eben auch nicht. Nutzt ihr beide, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei dir, Achim, weiß ich's, Philips Hue? Nach wie vor, oder?
Ja. Ja, ich habe auch ein paar Birnen im Einsatz und paar Smart Home Geräte. Also läuft bei mir auch schon seit ein paar Jahren.
Seid ihr beide da am Anschlag schon?
Also ich noch nicht. Also ich habe noch genug Reserven und so viel Birnen und so habe ich eigentlich gar nicht. Also das Maximum ist ja wohl 50, was jetzt vom Hersteller empfohlen wird. Und 63 sind wohl theoretisch möglich und da bin ich noch weit von entfernt.
Also um 50 Birnen zu haben, dann müsste ich nochmal einen Großkunden gewinnen, damit ich mir das leisten kann. Vieles von meinem Geld ist ja in Sonos-Produkte reingeflossen.
Reingeflossen.
Dann hätte ich schon ein paar Lampen mehr.
Ja, ich habe leider doch einige und vor allem auch, also vorher, wo Büro und Wohnung zusammen war ich auf 46 gekommen, dadurch, dass sich das durch den Umzug im letzten Jahr geteilt hat, Büro und Zuhause, hat sich das ein bisschen gelegt, respektive, also ich bin nicht mehr ganz so in der Nähe des Limits. Falls es Hörer gibt bei uns, die da am Limit sind, also eben die Bridge, das Limit erreichen. Es gibt einen Blog, Philips Hue Blog, die haben eine Petition, die sie einreichen in Richtung oder einreichen möchten in Richtung Philips, dass da eben eine neue Bridge kommt. Weil ansonsten muss man dann auf Wege ausweichen, wie ich es damals hatte, mit zwei Bridges hintereinander, und das ist alles andere als bequem in der Bedienung. Das will man nicht.
Von die Ansätze, ich habe mir das mal durchgelesen, die Ansätze sind ja ganz interessant, was man jetzt halt machen könnte, ob man das vielleicht mit einem Software-Update jetzt erhöhen kann, die Leistungsfähigkeit, ob man eine neue Bridge rausbringen sollte oder ob man zum Beispiel mehrere Bridges koppeln kann. Finde ich ganz interessante Ansätze. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt.
Also wenn Sie keine neue Bridge rausbringen wollen, das war ja zumindest die Kommunikation beim letzten Mal, als die Gerüchte aufgekommen sind, dass eine neue Bridge kommen soll. Wenn das immer noch der Stand ist, dann müssen Sie an der Kopplung arbeiten, weil die Hardware selber es nicht verkraften kann, da noch mehr Geräte anzusteuern. Das funktioniert dann nicht mehr. Also die brauchen eine Bridge, die mehr Power hat, um das zu managen.
Ich denke, das ist auch die interessanteste Variante. Einmal, weil das, ich sag mal, unkompliziert geht, ein Software-Update zu bringen, wo ich koppeln kann. Und wer, falls Nutzer, so wie du, schon oder gesagt haben, okay, ich habe eine zweite Bridge, die müssen die jetzt nicht wegschmeißen, sondern können die dann gut nutzen und dann koppeln halt.
Es wäre für den Kunden das Einfachere, ja, als neu zu investieren. Definitiv. Da ist halt die Frage, wie freundlich dem Geldbeutel Philips Hue oder wie heißen sie, Achim, neu? Signify?
Zigbee? Achso, nein, Zigbee ist ja das.
Signify.
Standard.
Ja, ich meine, die Leute werden noch jahrelang Hue sagen.
Philips Hue, ja, das definitiv. Das steht ja zum Glück auch noch so auf den Produkten drauf und nicht der Übernahme. Ja. In der letzten Woche, Achim, haben wir noch darüber gesprochen von Virtualisierungslösungen und dass wir auf sowas nicht mehr setzen möchten, können und müssen. Magst du dich erinnern?
Was heißt möchten? Ich habe halt kein Use Case dafür.
Eben, nicht mehr müssen. Der Mike hat jetzt die neue Version davon schon getestet, von Parallels Desktop. Wieso sollen wir uns das antun? Das ist eine böse Frage.
Das ist eine ganz gemeine Frage, weil natürlich kann ich euch nicht davon überzeugen, dass ihr unbedingt dieses Produkt jetzt kaufen müsst, weil letztendlich, ja, wie ihr schon gesagt habt, eigentlich braucht man das nicht mehr. Es gibt genug Apps, Office-Versionen, alles, das kann ich alles unter Mac nutzen, ich brauche dafür kein Windows mehr. Ist ja eigentlich eher so vielleicht für Entwickler gedacht oder Leute, die zwischendurch doch mal noch so eine Anwendung haben für Windows. Gamer, die 16 Zoll MacBook Pro nutzen wollen zum Game. Für die ist es interessant. Oder für mich jetzt.
Also ganz ernsthaft, immer eben reingegrätscht. Also wenn ich doch vernünftiger Gamer bin, dann virtualisiere ich doch nicht mein Gaming-System. Dann mache ich auf dem MacBook native Installation, weil ich doch viel schneller bin, egal was
ist. Ja, ich kann das auch nicht ganz so, also ich bin überhaupt kein Gamer, daher kann ich das jetzt gar nicht sagen, aber ich, aus dem Gefühl raus, würde ich mir auch einen Gaming-PC anschaffen und darauf zocken, also ich nehme da auch kein MacBook. Aber es soll ganz gut funktionieren und vielleicht für das kleine Gaming ausreichend, aber das kann ich auch nicht beurteilen. Ich nutze es hauptsächlich, um einfach auch mal die Windows-Version zu testen, mal reinzugucken. Ich beschäftige mich ja viel mit Microsoft-Apps und auch den Services, um mir einfach mal anzuschauen, was läuft da. Produktiv brauche ich es auch nicht, einfach nur zum Testen.
Aber hat man da nicht irgendwie einen Windows-Rechner rumliegen und wie sagt man im Schweizerdeutsch selber, plagt man, ärgert man das macOS nicht mit der Windows- Geschichte?
Ja, das ist immer so eine Sache. Windows-Rechner, das denke ich manchmal auch. Aber ich habe halt mein MacBook immer dabei. Und wenn ich dann mal schnell was nachgucken will, muss ich jetzt nicht noch irgendwo einen Windows-Rechner mitschleppen. Dafür finde ich das schon ganz gut. Und auch mal andere Versionen zu testen, zum Beispiel Big Sur jetzt zu testen, das kann ich jetzt auch machen mit der neuen Version. Dafür ist es okay.
Wird das auch auf ARM-Macs laufen, weißt du das? Weil da macht es ja dann wieder Sinn.
Da ist Parallels noch relativ zurückhaltend mit ihren Informationen. Ich weiß, dass sie daran arbeiten, dass sie sehr eng auch mit Apple da kooperieren. Und es wird auch eine ARM-Version geben.
Ja, weil da macht es ja wirklich wieder Sinn, weil da kann man ja kein natives Windows mehr installieren, kein Dual Boot mehr.
Genau, also eigentlich ist das, dass Apple jetzt auf ARM sitzt, ist für Parallels Desktop eigentlich eine gute Sache. Weil diese Ausrede so nach dem Motto, nee, also Virtualisierung will ich nicht, ich mache Bootcamp, gibt's dann halt nicht mehr, dann gibst du nur noch Parallels. Da gibt's ja keine andere Möglichkeit mehr, jetzt sein Windows nochmal zu virtualisieren. oder zu nutzen.
Wir hüpfen heute ein bisschen von Thema zu Thema. Achim, eine neue Twitter-Funktion.
Ja.
Man kann jetzt entscheiden, wer dir antworten darf und wer nicht. Wirst du das nutzen?
Ja. Weiß ich nicht. Also.
Hast du keinen, der dir auf den Keks geht? Den du nicht schon irgendwie was kann man da blocken?
Nein, auf den Keks blocke ich.
Eben, kann man ja.
Ich müde auch nicht, ich blocke konsequent halt.
Eben, dann muss die andere Funktion auch nicht sein, oder was meint der Mike? Muss man, will man gewisse Leute lesen, aber sie dürfen einem nicht antworten?
Also ich halte diese Funktion für völlig Quatsch. Also letztendlich, wenn ich Twitter nutze, dann will ich ja auch in der Interaktion haben. Also ich möchte ja Antworten haben. Ich möchte doch nicht sagen, nur meine Follower dürfen mir antworten oder keiner darf mir antworten. Dann kann ich mir das gleich schenken, um einfach nur Werbung rauszuhauen und dann keine Interaktion zu führen. Weiß ich nicht. Also ich brauche das nicht. Und was ich jetzt auch die letzten Tage oder was ich jetzt auch gelesen habe, dass einige Scherzbolde irgendwelche Fragen gestellt haben auf Twitter und gleich die neue Funktion getestet haben, so nach dem Motto, mir darf keine antworten. Stell eine Frage, aber es darf keine antworten.
Ach, das wäre schon wieder witzig.
Ja.
Dass ich da nicht drauf gekommen bin.
Ja, mach doch mal eine Umfrage und dann stelle ein, dass keiner antworten darf.
Das ist auch gut.
Also ich sehe da keinen Nutzen drin.
Dann mache ich so eine kleine Umfrage irgendwie mit Sonos. Und wenn einer zufrieden ist mit den Produkten, soll er antworten. Und vorher stelle ich auf nicht antworten. Und dann habe ich recht.
Und dann können wir in der nächsten News-Folge sagen, keiner ist zufrieden mit Sonos.
Ja.
Repräsentative Umfrage.
Aber entschuldige, ich weiß auch nicht, was los ist. Irgendwie geht mir nicht aus dem Kopf das Thema.
Ja, da bist du nicht allein, leider, Achim. Von Twitter hüpfen wir rüber in unsere Amazon-Ecke. Und da haben wir Twitch drin, das nicht mehr Twitch heißt. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht?
Das ist ja nur eine Umbenennung jetzt, ne? Das heißt jetzt Prime Gaming von Amazon. Und im Prinzip hat sich nicht viel geändert, außer eben der Name.
Aber es heißt hier nur eine Umbenennung. Wir hatten es ja vorher gerade mit Philips Hue. Ich werde das im Leben, werde ich den Birnen nie diesen anderen Namen sagen, den ich sowieso nicht aussprechen kann.
Signify. Was war
Signify?
Signify. Ja.
Warum sollte ich einer Birne Signify sagen?
Keine Ahnung. Das ist eine Hue-Birne. Ich habe das noch nicht mal mitbekommen. Das war mir ganz neu. Als ich jetzt mir das durchgelesen habe, habe ich das erst erfahren. Also so unwichtig
Prime
ist das
Gaming
eigentlich.
Prime Gaming oder Signify?
Signify. Also daher, so. Ja, wie du schon sagst, es gibt gewisse Namen, die prägt man sich ein und alles, was danach kommt, irgendwie, ja, interessiert einen nicht.
Das ist wie Office 365, das wird auch Office 365.
Wird immer Office 365 bleiben.
Achim, wir haben ja auch erst an der IFA im letzten Jahr erfahren, dass das nicht mehr Philips Hue ist. Magst du dich erinnern?
Nee.
Wir haben ja überall nach einem Philips Hue-Stand gesucht und am Philips-Stand wollten sie uns ja auch nicht richtig Auskunft geben, dass das ja nicht mehr Philips Hue ist. Und dann erst an diesem kleinen Side-Event hat uns dann ein Mitbewerber aufgeklärt, dass das jetzt Signify ist, dessen Namen vom Mitbewerber ich jetzt auch nicht mehr weiß. Ja, bleibende Erinnerungen. Hashtag nicht.
Marketing, alles Marketing.
Viel Geld für nichts, meinst du?
Genau.
Manchmal. Podcast können wir bald auch auf Amazon hören. Wer freut sich darauf?
Ich freue mich da genauso drauf, wie dass es Podcasts und Spotify gibt. Nämlich gar nicht.
Achim, wir dürfen die Daily und den GeekTok News hier nicht bei denen anmelden.
Wieso?
Weil wir sonst nicht mehr schlecht über Amazon und deren ihre Produkte reden dürfen. Wie zum Beispiel die Umbenennung jetzt gerade. Ich glaube, das definieren sie schon als schlecht.
Ja, gibt es eine Vorschrift da?
Es gibt dann erste Podcaster, gibt es Einreichungsformulare, wo sie ihre Formate einreichen können, für den Fall, dass, wenn das dann startet, dass da schon ein gewisser Katalog drin ist. Und einer der Punkte, die da drin sind, man darf über Produkte von Amazon und Unterprodukte, also Audible und all das Zeugs, nicht schlecht reden.
Okay.
Somit verweigern sie uns da knapp, was haben die, 55 Millionen User.
Aber bei Spotify gibt es sowas nicht, dass ich nicht schlecht über Spotify reden darf.
Bei Spotify gab es irgendwas auch mal drin, aber das haben sie ziemlich schnell gekippt damals, ganz am Anfang. Ich weiß nicht mehr was, aber es war nicht, dass man nicht schlecht reden durfte, es war sonst irgendetwas in die Richtung.
Ja, aber man kann es ja trotzdem einreichen und mehr als rausgeschmissen werden kann man doch nicht.
Man kann ja höchstens Werbung für sich machen.
Ich sehe den Nachteil nicht. Also ich finde es ja super. Mhm. Also war eigentlich auch absehbar, finde ich. Und Genau wie Spotify finde ich prima, halt noch mehr Leute, die du hören kannst. Und mein Gott, wenn ich gegen Regeln verstoße, dann ist ja auch okay, ist ja deren
Plattform.
Deren Plattform, also deren Spielplatz, dann würden sie mich halt verweisen. Dann gehe ich halt raus. Aber bis dahin bin ich auf der Gewinnerseite, denke ich. Also nicht ich jetzt, aber.
Ja, man müsste natürlich schauen, wie streng nehmen sie das Ganze und ob sie es dann auch wirklich durchsetzen oder ob es eine Verwarnung gibt oder was auch immer.
Ja, eben. Aber selbst dann, wo ist der Nachteil? Dann gibt es eine Verwarnung, ist ja noch besser. Dann habe ich noch länger Zeit, bis sie mich hier rausschmeißen.
Und dann kann man Werbung dafür machen. Wir wurden rausgeschmissen.
Ja, Hauptsache der Amazon-Account wird nicht gesperrt.
Du meinst der hinterlegte Account?
Ja, genau. Dass man nicht mehr shoppen kann. Ich habe ja auch so negative Erfahrungen mit Kontensperrung bei Amazon.
Ja, ja, aber ich meine, da mache ich halt einen extra Account nur für die Podcasts, oder?
Sicher ist sicher,
also,
ja.
Der klassische Weg drumherum. Also ich würde es eh schon machen, in Anführungsstrichen, weil halt, das sind ja schon zwei ganz andere Sachen oder vielleicht sogar drei ganz andere Sachen, weil ich kaufe bei Amazon privat, ich kaufe bei Amazon fürs Geschäft und ich veröffentliche da Content, das würde ich ja eh schon alles im Prinzip eigentlich trennen.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, vor allem eben, wenn solche Geschichten sind. Das gleiche, wie man ja nicht den YouTube-Kanal eigentlich über die Haupt-E-Mail-Adresse macht, weil da weiß man auch nie, wenn Google da irgendwo einen Riegel vorschieben möchte. Man möchte ja nicht den Kalender und die Mails und alles verlieren. Das wäre auch geschickt, wenn man das trennen würde, solche Geschichten. Oder bei Microsoft.
Ja, da auch.
Wenn sie wieder mal irgendwelche Konten sperren. Also ich grundsätzlich freue ich mich drauf. Einreichen werden wir sicherlich, wenn wir es irgendwann mal dürfen oder können. Und ob sie es dann sperren, das ist dann Ihnen überlassen. Und das können wir dann anschauen und dann wieder besprechen, wenn es soweit ist. Auch in der letzten Folge, Achim, und dann hüpfen wir in die Microsoft-Ecke, haben wir über Geräte anderer Marken gesprochen, Smartphones. Magst du dich erinnern an Klapptelefone und solche Geschichten?
Nee, habe ich auch schon wieder vergessen. Mein Gedächtnis arbeitet nur auf kurze Distanz, habe ich den Eindruck.
Von Folge zu Folge.
Ja, gut. Also die IFA halt ist ja auch schon lange her, aber die letzte Folge ist ja jetzt weniger lange her.
Aber die war in der Hitze entstanden, von dem her passt das.
Vielleicht mache ich mir auch einfach nur zu viel Gedanken über Sonos und habe dann keinen Platz mehr im Kopf.
Dass das alles wieder verdrängt. Die Themen rund um Smartphones, die ein bisschen was anderes sind, weil wir ja beide gesagt haben, eben die meisten Smartphones sind alles das Gleiche. Und wenn, dann würden wir mal was komplett anderes ausprobieren. Bei dir war das Note, wo wir darüber gesprochen haben, weil größer und ein Stift dazu. Mhm. Und bei mir war es ja das Kleine von Samsung, das man zuklappen konnte. Mhm. Nicht das Große. Und Microsoft hat die Katze heute Morgen aus dem Sack gelassen mit dem Surface Duo, was ja auch ein Klapptelefon ist, aber, wie sagt man dem, aus zwei Bildschirmen besteht. Wäre das vielleicht interessant für dich, Achim?
Also ein Klapptelefon aus zwei Bildschirmen finde ich halt blöd. Und ich meine, das gab es ja auch in Anführungszeichen auch schon von was LG oder so, die ja praktisch die Hülle hatten mit dem zweiten Bildschirm, was wir uns auf der Eve angeschaut haben.
Das nutze ich übrigens jeden zweiten Tag bei mir. Immer wenn ich im Bett liege und gleichzeitig einen Streaming-Dienst konsumieren möchte und auf Twitter rumgurken möchte, will ich nicht zwei Smartphones in die Hand nehmen, dann nehme ich das LG hervor. Das liegt bei mir auf dem Nachttisch, also in der Schublade im Nachttisch. Und dann mache ich das da drauf, weil das eben zwei getrennte Screens hat.
Gibt's ein Feature für? Kannst du in die Settings gehen beim iPad Pro? Und hat vielleicht noch nicht jeder entdeckt, da kann man halt runterdimmen.
Würde ich auch gerne, dann würde ich aber jeweils meine Frau wecken und dann wäre sie nicht ganz so happy, weil zu viel Helligkeit, weil größeres Screen.
Da muss er halt dunkle Filme gucken und den Dark-Modus bei Twitter
einstellen. Kann man machen, ist meiner Frau immer noch zu hell. Da kommt es von der Fläche des Displays.
Ich komme auf Ideen.
Muss ich heute Abend mal ausprobieren, Achim. Ist der Mike erfreut über das neue Gerät? Möchtest du das?
Ich meine, wir müssen natürlich erstmal sagen, Microsoft nennt es ja auch nicht Smartphone. Die sprechen ja, das ist ein Surface. Und wenn man das mal ein bisschen betrachtet, also mal ein bisschen das Smartphone zur Seite schiebt und als Surface bezeichnet, finde ich schon gewisse Szenarien ganz interessant. Zum Beispiel, ich bin in einer Teams-Sitzung, auf dem einen Display, auf dem anderen habe ich zum Beispiel OneNote offen und kann dann während der Besprechung meine Notizen dann eben auf dem zweiten Bildschirm machen. Wenn man sich solche Sachen anguckt oder eben links Netflix guckt und rechts, keine Ahnung, was surft oder Twitter aufhat oder sonstiges, dann ist es schon nicht ganz uninteressant. Als Smartphone finde ich es uninteressant. Es wäre mir wahrscheinlich zu groß, zu kompliziert und ja. Aber sonst ist es auf jeden Fall ein interessantes Gerät. Aber wird es ja nicht in Deutschland geben. Erstmal.
Wie immer oder vielfach bei solchen Geschichten kommt zuerst in den Staaten und nur für Businesskunden.
Genau, es startet jetzt ja am 10. September in den USA und der Preis beginnt jetzt bei $1,399. Und es gibt Gerüchte, dass es dieses Jahr gar nicht nach Deutschland kommt.
Dann haben wir ja noch Zeit, um abzuwarten und hoffen dann gleich die zweite Version kommt mit besserem Prozessor, aktuellen Prozessor.
Ich wollte gerade sagen, man kann nur hoffen, dass auch wirklich eine neuere, also wenn es nach Deutschland kommt, eine neuere Version geben wird, sonst kriegen wir alte Hardware und da ist die Frage, will man das dann? Ne?
Das sagt ein iPhone-Nutzer.
Also ich tue mich halt echt schwer bei der ganzen Kiste halt mit auch mit euren Beispielen. Und ich meine, im Endeffekt soll jeder machen, was er will. Aber wenn ich Netflix gucke, dann tue ich, also wenn ich mir schon auf dem Telefon angucke, könnte ich ja schon mehr sagen halt, na gut, es gibt halt große Telefone, okay. Aber eigentlich, dann guck doch den verdammten Film an und fang nicht an, nebenbei auf Twitter zu spielen. Oder such dir einen besseren Film, weil der ja anscheinend ja nicht so interessant ist. Die Teams und Notes-Beispiele halt, okay, fair enough. Aber ganz ernsthaft, wenn du so produktiv da bist und halt ein gescheduletes Teams-Meeting hast, wo du auch noch Notizen mitmachen musst und alles Mögliche, alto belli halt, dann mach dein MacBook auf oder dein Surface-Book oder wie das Ding heißt bei Microsoft. Dann arbeite mit einem vernünftigen Gerät. Und ja, es gibt bestimmt die Ausnahme, wenn einer Akkus sind alle und das Kind ist nochmal überfahren worden und der Hund hat gekotzt und er hat keine andere Möglichkeit und sitzt da mit seinem Surface Duo und der wird dafür natürlich profitieren. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also mir fehlt da wirklich ein vernünftiger Use Case.
Ein sehr kleiner Bereich.
Ja, für die Allgemeine oder für die große Allgemeine wird es nicht sein. Auf jeden Fall nicht. Das sehe ich genauso, aber es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die mit einem iPad alles machen. Das könnte ich auch nicht. Dann klappe ich auch lieber mein MacBook auf oder mein Laptop. Also ich möchte halt ein Gerät haben, was konzentriert für eine Sache ist und nicht so, ja, so ein aufklappbares Handy. Aber ich finde es spannend. Also spannend finde ich das, aber für mich persönlich glaube ich nicht, dass das was wäre.
Ja, also ich meine, die iPad-Diskussion ja wäre hier auch schon über die Jahre hinweg immer. Da habe ich ja auch eine sehr eindeutige Meinung zu. Ja, aber mein Gott, da soll Microsoft doch lieber seine Energie in was anderes stecken. Weiß nicht, sollen sie ein eigenes Betriebssystem für Smartphones entwickeln oder so. Ach so, das war schon mal.
Das hatten sie schon mal versucht, genau. Ja, werden sehen, wo sich das Ganze noch hinentwickeln wird. Und da wird ist sicherlich nicht schlecht, haben wir es nicht schon von Anfang an. Preislich finde ich es interessant, wenn man so anschaut, wo Samsung und Huawei so mit ihren Dual-Screen- oder klappbaren Dinger-Geschichten sind. Obwohl, ganz andere Technologien, aber die haben auch ganz andere Preise. Da ist ein 1300 schon wieder interessanter.
Also genau, mal eine andere Frage. Ich war beim Kunden die Tage und im Endeffekt halt hat keiner den Fernseher angekriegt mit der Fernbedienung. Wie Sie gemerkt haben, der Fernseher steht auf der anderen Seite mit der Fernbedienung und das, wovor ich stehe an der Wand, war so ein 2-Meter-Oschi-Teil von Microsoft Surface. Also hier, das, was an der Wand hängst. Ich weiß jetzt den Fachbegriff nicht. Wie heißt der?
Das Hub?
Surface Hub.
Ja, keine Ahnung. Also ein 2 Meter großes Teil. Genau. Was kostet der Spaß? So Pi mal Daumen.
Als er eingeführt wurde, 15 oder 25.000.
Ja, aber es ist doch jetzt kein 2.000, 3.000 Euro Teil, ne? Das ist doch schon immer noch teurer. Oder?
Weißt du das, Mike?
Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es 15 oder 20. Also ich weiß, dass es teuer ist. Es gibt ja auch das Surface 2 Hub schon. Aber den Preis weiß ich jetzt auch nicht.
Also der Ständer dazu kostet 1.400. Das Gerät selber habe ich noch nicht gefunden.
Also für 2.000, 3.000?
Ist teurer als der vom iMac.
Also es kostet um die 10.000 Euro ungefähr.
Okay. Ich kann sagen, für 2.000, 3.000 Euro finde ich es ja auch noch ganz witzig, kann man sich ja sogar fürs Büro holen. Das Witzige war halt, also ich habe halt vermutet, da wird schon halt eine fünfstellige Zahl dran getackert gewesen sein, mindestens. Und das Geile ist, dass der, glaube ich, nur dafür benutzt wird, um halt den Laptop drauf zu spiegeln.
Autsch!
Also ich glaube halt auch, dass die meisten, die da reingehen in den Meetingraum, gar nicht wissen, was das ist oder was sie damit machen könnten.
Mhm. Das tut nochmals mehr weh, weil damit könnte man wirklich coole Geschichten machen.
Also ich fand's auch klasse. Also das ist auch wieder gesagt ein klasse Gerät, aber Achim, wie du schon sagtest, wenn man das nicht richtig nutzt, dann ist es überteuert und ja, für die Tonne.
Ja, aber wir sind abgeschweift, also.
Wir waren, wo genau? So ach ja, bei Microsofts Klappbaren. Genau. Gibt's noch was zu der Microsoft-Ecke zu sagen? Oder hüpfen wir rüber zu Google?
Wir könnten noch mal erwähnen, als kleine Empfehlung, wir hatten ja schon in der Sonderfolge über die Microsoft-Account-Sperrung gesprochen und in der News-Folge wurde ja auch schon drüber gesprochen. Noch so kleiner als Hinweis, das Problem ist ja eigentlich meist halt der automatische Upload von Fotos in OneDrive. Und falls man jetzt mal lieber auf Nummer sicher gehen möchte, empfehle ich da jetzt ganz klar auch diesen automatischen Upload zu deaktivieren und das gar nicht zu nutzen, diese ganzen Fotos im Prinzip zu verschieben woanders hin und gar nicht mehr dafür OneDrive zu nutzen.
Zu Dropbox.
Das empfehle ich nicht, aber ja. Eine Alternative, das muss jeder selber wissen. Aber um das zu vermeiden und vorzusorgen, empfehle ich auf jeden Fall diese Maßnahme.
Dankeschön. Übrigens zu dem Microsoft Surface Hub 2, von dem wir gesprochen haben, die kann man auch aneinander koppeln, bis zu 4 nebeneinander, hochkant, Achim. Stückpreis, jetzt habe ich den Schweizer Preis, 9.604 Schweizer Franken.
Ja, danke für die Information.
Wunderbar. Musste noch sein, der Komplettheit halber. In unserer Google-Ecke, der Google Assistant, ich mag mich erinnern, Achim, der hat bei dir früher regelmäßig reingequatscht hier beim Podcasten. Hast du den stillgelegt oder ein anderes Keyword also gegeben?
Ich wusste nicht, dass der hier früher großartig reingequatscht hat. Die Amazon-Tante, die quatscht regelmäßig rein, aber...
War das Amazon, nicht die Google-Tante? Gut.
Ja.
Dann hatte ich das falsch im Kopf. Dann war es bei mir jeweils, also das
Google. Und ich wusste noch niemals, dass ich da ein anderes Wort vergeben kann.
Den kann man ja doch, oder war das bei Amazon?
Also der Amazon-Tante kann ich ja andere Sachen sagen.
Da kann man ja Computer und, Computer oder sowas. Stimmt, Google kann ja nur, ich sag's jetzt nicht, weil meiner steht gleich
daneben. Ich finde es aber sehr charmant. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gemacht habt, aber woanders. Ich dachte, das ist ein Einfall von mir gewesen. Die Olle halt Amazon-Tante zu nennen, wenn man drüber redet, damit sie ruhig bleibt.
Wir bei uns im Haushalt nennen das immer so, wenn ich meiner Frau erkläre.
Nennen die
muss,
auch Amazon-Tante? Also
wenn sie, nee. Wenn sie mit dem Google Assistant spricht und das Keyword nicht richtig ausspricht oder was auch immer, dann sage ich immer, du musst sagen Google-Tante. Sage ich immer so, dass ich nicht sage, okay, ihr wisst schon was. Sage ich immer Google-Tante. Sinnvoller Exkurs an dieser Stelle.
Ja, aber vielleicht können die Leser sich dann auch sehr gut, die Hörer sich schon mal darauf einstellen, dass ich auch in den Dailies jetzt eben immer nur von der Amazon-Tante rede.
Mach du das gerne, ja. Ursprung Geek Talk News 3720. Nutzt du deinen noch, Achim?
Manchmal unbewusst halt. Der Haken ist halt, also ich sehe, die bringt mir ja keinen Mehrwert und ich weiß oft nicht, was ich sagen muss, ehrlich gesagt. Also bei der Amazon-Tante weiß ich ja, wie ich sie anspreche. Bei dem Google-Teil weiß ich nicht, ob ich jetzt hey oder okay sage. Deswegen ist das dann wahrscheinlich dem geschuldet. Weil dann hast du ja hier noch die Olle von Apple am Start. Ja, und irgendwie hat sich das in meinen Synapsen nicht so eingebrannt wie hier die Amazon-Tante.
Wahrscheinlich, weil du mir in dem Fall auch die Amazon-Tanten nutzt.
Ja gut, die sind ja in jedem Zimmer auch. Und die Tante von Google, die ist hier nur in der Küche. Wo übrigens auch noch eine Amazon-Tante zusätzlich ist.
Wie ist das bei dir, Mike? Hast du so eine Tante?
Google-Tante habe ich nicht, nein. Ich habe gar nichts von Google irgendwie. Ich nutze nur Tante Amazon und Tante Siri.
Mehr als einen bei Amazon?
Da habe ich auch ziemlich in jedem Raum auch so ein Ding entstehen, ja.
Auch bei den Kindern?
Nein, weil die nutzen mir das zu viel für Sachen, wo ich sage, mach das mal lieber selbst. Also die haben ja auch rausgefunden, dass sie damit Matheaufgaben lösen können. Und da habe ich das da nicht stehen.
Das machen unsere auch beim Hausaufgaben machen in der Küche. Kurz mal fragen, wenn sie wo nicht rauskommen. Genau, das nutzen sie sehr gerne. Und wir nutzen halt für Licht und, wie sagt man, intelligente Steckdosen anschalten, also Kaffeemaschine anschalten, solche Geschichten. Und Timerfunktion plus Rezepte nutzen wir sehr gerne. Und da freue ich mich jetzt eben drauf, deshalb bin ich auch auf das Thema gekommen. Bis jetzt konnte die Google-Tante ja nur Dienste, den eigenen Notizdienst ansprechen und den nutze ich ja nicht, aus diversen Gründen. Jetzt kann man auch weitere Anbieter mit reinnehmen, deren Anzahl 3 sind, wobei mich nur einen interessiert und das ist die Bring-App, die Schweizer Einkaufs-App, leider erst in den Staaten. Ich hoffe, das kommt ziemlich schnell auch hier in die Schweiz, weil das nutze ich bei Siri immer ganz gern. Siri setzt mir Rüebli auf die Einkaufsliste bei Coop und solche Geschichten. Und wenn das auch über die Google-Tante geht, dann bin ich happy, weil dann muss ich nicht mehr das iPhone immer bemühen. Oder macht es meine Frau auch mehr? Hoffentlich, vielleicht. Würdet ihr sowas nutzen bei euch? Einkaufslisten ergänzen mit Voice Assistant?
Ich benutze gar keine Einkaufslisten. Also deswegen ist mir egal, ob es halt mit Voice Assistant, mit Hammer und Dings und mit Stein gemeißelt. Ja, genau. Oder auf irgendeine andere Art und Weise.
OneNote, um den Mike zu fragen, kann das noch nicht.
Nee, oder? Also für Einkaufslisten nutzen wir
nicht To-Do, genau. Da rein geht es noch nicht. Oder über Umwegen mit Apples Erinnerungen würde es
gehen. Doch, theoretisch würde es gehen. Also ich kann es ja genau, ich kann das eben so einstellen, dass meine Listen ja auch im Prinzip in der Erinnerung-App drin sind. Und dann könnte ich ja sagen, in welche Liste was rein soll. Aber das ist mir viel zu umständlich.
Ah, und Siri Shortcut kannst du Aufgaben hinzufügen und dann jeweils die Liste, die Einkaufsliste nehmen, dann geht's.
Ja, über aber Siri. Also das tippe ich da lieber rein. Also vielleicht bin ich da zu altertümlich, aber dieses alles in so einen Assistant reinzuquatschen, das ist mir einfach zu anstrengend.
Mag sich der Achim noch erinnern, vor circa 2 Jahren war es, glaube ich, als die Google Maps App von der Apple Watch geflogen ist, gegangen ist.
Wie soll ich mich denn daran erinnern?
Da hatte er noch keine Apple Watch.
Das ist doch ein bewegendes Erlebnis.
Oder doch, vielleicht habe ich zu der Zeit schon die eine gehabt, aber ich benutze sie ja nur zum Laufen.
Nee, du hattest es damals noch nicht. Damals hattest du noch über Menschen,
die sie genutzt haben. Vor 15 Jahren auch nicht drüber gewundert, dass Leute eine Laufuhr tragen zum Sport. Und für mich ist es halt einfach nur eine überteuerte Laufuhr.
Google Maps kommt auf jeden Fall wieder zurück. Für all diejenigen, die das vermisst haben, die dürfen sich freuen.
Also ich finde es eigentlich ganz, ganz praktisch. Also ich nutze zwar gerade gerne wegen der Unterstützung Apple-Karten. Bin aber jetzt sehr gespannt, wie das umgesetzt wird, auch mit den Vibrationen, sage ich jetzt mal. Ob man dann merkt, ob man jetzt rechts, links, geradeaus fahren soll. Also ich bin da schon sehr gespannt drauf. Und das wird ja jetzt in den nächsten Wochen ausgerollt. Und ich freue mich eigentlich drauf.
Also deshalb nutze ich es ja gern mit Apple Maps zusammen, vor allem beim Autofahren. Wenn ich da zusätzlich zu dem Bild, was auf der Karte ist, wenn ich nicht hinschauen kann, am Handgelenk spüre, links oder rechts abbiegen. Und jetzt kommt bei uns das Gewitter. Uiuiui.
Ja, vor allem, manchmal heißt es ja so, da träumst du so vor dir her und fährst einfach nur und zack, hast du die Ausfahrt verpasst. Und da kriegst du wenigstens so einen haptisch auf jeden Fall bemerkst du dann halt, dass du jetzt mal vielleicht abfahren solltest und dann rechtzeitig. Das finde ich halt ganz klasse.
Auf dem Peloton brauchst du das nicht, Achim. Da geht es immer nur nicht vom Stand weg.
Die funktioniert ja auch nicht mit dem Peloton, das haben wir ja schon mal geklärt.
Das haben wir geklärt, genau.
Also die funktioniert mit zusammengedaddelten Hecke-Krimskrams, aber halt nicht nativ.
Nicht so, wie man es eigentlich gerne hätte. Freut sich der Achim auf die digitale Visitenkarte, die Google jetzt dann?
Alter, du fragst mich auch jedes Mal, ob ich mich auf kreuz und quer freue.
Ich weiß, das ist schlimm. Ich muss an neuen.
Weißt du, worauf ich mich mal freuen würde? Wenn Sonos mal die Dinger in Ordnung bringt, hier die Produkte. Ja, Google Visitenkarten, ich meine, das ist doch jetzt, also im Endeffekt, es gab da auch schon mal Google Profile. Das ist jetzt auch nichts anderes, nur in klein.
Nur in klein und anders umgesetzt. Ein weiterer Versuch, irgendwas Pseudo-Social-Network-mäßiges zu basteln.
Das hast du in den Shownotes geschrieben oder hier in unserem Dokument? Das verstehe ich nicht, den Ansatz, also was du damit meinst. Ist da also ein Vernetzungsfeature drin?
Jein, also es ist ja so das Open, wie heißt das Zeug? Open Graph?
Nee, Knowledge Graph.
Knowledge Graph. Knowledge Graph. Die sucht ja über interessante Menschen Themen zusammen oder Links zusammen, die du dann rechts angezeigt bekommst. Und da kannst du jetzt neu selber rein und das Ganze verlinken.
Ja. Ja, und was hat das mit Social Media zu tun? wenn ich mich nicht vernetzen kann und auch nichts veröffentlichen kann?
Ich glaube mehr, dass das dann auch mit dem, was wir vor kurzem besprochen haben, dem Google, wie heißt das, Maps-Geschichten, das Profil, was man da hat. Und da kann man ja Veröffentlichungen machen.
Ja, ja, das ist ja schon eher Social Media, wo man auch noch mal vielleicht darüber diskutieren könnte, aber halt, aber eine Visitenkarte rechts, die ich einfach ausfülle, das hat ja nichts mit Social Media
zu tun. Das hat nichts mit Social Media zu tun.
Nee. Wenn mir da keiner folgen kann oder irgendwas anderes dran daddelt. Ich kann ja zumindest hier bei Google My Business, wenn ich einen Business-Eintrag habe, also praktisch für meinen Laden oder wenn ich selbstständig bin, für mich als Selbstständiger, da kann ich ja sogar Sachen veröffentlichen, kleine Blogbeiträge und alles.
Die dann nach einer Woche oder zwei wieder erneuert werden müssen, die dann wegfliegen. Genau.
Genau.
So Mini-Blog quasi. Nutzt du die Funktion? Kommunizierst du darüber?
Ich habe eine Zeit lang benutzt halt. Ich habe halt zu jedem Blogbeitrag oder jedem YouTube-Video halt da nochmal einen Eintrag gemacht, einen verkürzten und habe dann nochmal auf den anderen verwiesen. Hat mir aber nichts gebracht. Also im Endeffekt, wie vieles, weil es halt ein Testing halt bringt, hat mir kein Traffic gebracht. Habe ich dann halt eingestellt.
Zu viel Arbeit für nichts
war. Im Endeffekt halt, ja eben, was heißt zu viel Arbeit, aber im Endeffekt halt, ist halt wie bei vielen, ne? Ist halt auch nur Kleinkram, aber ist halt, der Kleinkram sammelt sich halt, wenn er viel machst. Und dann ist es dann am Ende des Tages eigentlich
ein Task zu viel.
Zu viel finde ich sogar falsch, der Ausdruck eigentlich. Es ist halt unnütze Arbeit, wenn mir die nichts bringt.
War bei mir auch aber so.
Das, wenn ich kurz reingehe, also dieses Visitenkarten, ich finde das ja gar nicht so schlecht für Leute, die, also früher hat man ja immer gesagt, ich brauche eine Homepage als digitale Visitenkarte, habe aber im Prinzip keinen Inhalt. Und viele, gerade Influencer, die ja eigentlich so eine digitale Visitenkarte haben wollen, keinen Inhalt. Die haben auch keinen Inhalt. Und dafür.
Influencer, die haben Inhalt. Die haben ihr YouTube-Profil oder ihr
TikTok.
Ihr Instagram-Profil.
Aber die haben jetzt keine Webseite, wo sie sich darstellen oder sonstiges, sondern die haben verschiedene Kanäle und da koppelt man das alles halt zu einer Visitenkarte und verlinkt dann auf die jeweiligen Kanäle.
Nee, die haben halt ihr Instagram-Profil und ihr YouTube-Profil. Und das ist ihre Webseite, ihre Visitenkarte. Und dabei werden die halt auch gebucht und analysiert und alles Mögliche. Also gefühlt würde ich jetzt genau dagegen argumentieren, das ist das Letzte, was die brauchen oder was die auch interessiert. Und die haben auch oft eben deswegen auch keine Webseite.
Aber wäre es für die jetzt zum Beispiel eben, sagen wir, TikToker nicht interessant, sowas zu haben, wo man dann vielleicht eben die Leute auch rüberbringt auf andere Profile?
Die wollen dich nicht auf andere Profile bringen. Die wollen ihre Audience auf dem Kanal ihrer Wahl oder den vielleicht zwei Kanälen ihrer Wahl, da dünnt sich's ja schon aus. Du hast den Kanal für dich, wo du erfolgreich bist, wo du es ausarbeitest, wo du halt auch dein Geld verdienst.
Und weiter hinaus mag man gar nicht denken in dem Fall.
Ja, was willst du weiter hinaus denken? Halt? Ich meine, warum willst du sie nach Google zu einer Webseite bringen? Für was? Ja,
also ich find's, da kannst du kein Geld aber verdienen. Aber zum Beispiel einer nach mir sucht, ich glaube zwar nicht, dass es einer tut, aber falls es einer macht, ist auch gut, wenn dann rechts irgendwo, keine Ahnung, so eine Art Visitenkarte eingeblendet wird, wo steht so, Mike Ludacic findet man jetzt auf YouTube, findet man bei TikTok, findet man jetzt bei Instagram. Finde ich doch nicht schlecht. Da brauche ich doch keine eigene Webseite für.
Ja, jetzt bist du aber für mich jetzt auch nicht der Influencer. Ja,
das stimmt.
Dann reden wir jetzt von zwei verschiedenen Sachen. Wenn ich halt, mir fällt jetzt auch kein Name ein, halt aber auf die Schnelle.
Bibi.
Ja, wenn ich Bibi suche, dann ich meine gut, die ist schon wieder so groß, dass du dann vielleicht auch, also gut, die kannst du auch bei Google suchen, aber dann suchst du wahrscheinlich bei Google, weil du dich einfach über sie informieren willst, über ein Geschäftsmodell oder sonst wie oder ihre Karriere, tralala, und dann findest du jetzt auch weniger, also dann willst du auch weniger was von ihr, weil dann würdest du nämlich zu YouTube gehen und da ihr Profil aufrufen und da sind auch alle Kontaktmöglichkeiten, wenn du jetzt was, für alle Wege, wohl, für die Zusammenarbeit und halt für Content halt, also den du dir angucken willst, wenn du passiv halt gucken willst, wenn du aktiv was mit dir machen willst, findest du da alle Daten. So, wenn du auf Google suchst, dann willst du eigentlich mehr drumherum wissen und dann willst du halt, weiß ich nicht, den Spiegelartikel über Bibi finden.
Wo irgendwie geschrieben ist, was sie tut oder was sie schlecht tut oder was sie gut tut und so weiter.
Ja. Also es wird so interessant, sag mal, für Leute, ich meine, Mike, also ja. Das war ja ein Beispiel halt, das kann ich gut mit leben halt. Du bist halt umtriebig, du machst da was, du machst da was, also. Du machst da was, kannst du es nochmal gebündelt zusammendaddeln halt und wenn einer nach dir sucht, hat das nochmal auf der rechten Seite. Fair enough.
Ich glaube, die Influencer, die konzentrieren sich natürlich auch auf bestimmte Medien, ne? So irgendwie YouTube oder Instagram. Also es ist ja auch nicht so, dass sie sich auf 110 Plattformen rumtreiben.
Das, was ich gerade gesagt habe, die haben ihren Kanal und also klar wollen die sich irgendwo hin entwickeln, aber die wollen sich bestimmt nicht zu einer Webseite oder nach Google hin entwickeln. Die wollen sich vielleicht zu einer Reality-Soap auf RTL 2 weiterentwickeln.
Oder mal beim Promi Big Brother, oder nicht Promi, beim normalen Big Brother oder sowas mitmachen.
Ja gut, die machen teilweise auch beim Promi Big Brother. Ey, beim Promi Big Brother sind auch keine
Promis. Keine Ahnung, Achim, ich habe keine Ahnung.
Genauso wie im Dschungelcamp keine Stars sind, bitte dich.
Ich schaue das schon seit so vielen Jahren nicht mehr und bekomme das nicht mit, obwohl ich es nicht so aktiv blocke.
Und ich glaube halt, die YouTuber, die bei Big Brother waren oder auch beim Dschungelcamp, obwohl da weiß ich nicht 100%, aber bei Big Brother waren ja bestimmt schon, meine ich, 2, 3, zumindest weiß ich halt von 2 mindestens, die waren in der, glaube ich, in der Promi-Ausgabe. Und die werden dann halt eher wie ein Promi behandelt und nicht wie ein normaler Mensch. Also, ihr wisst, was ich meine.
Gibt es das normale Big Brother überhaupt noch?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das
ist schon lange her, ne?
Weil mir das Promi-Big Brother, wo übrigens gerade aktuell eine Staffel läuft, das weiß ich halt nur, weil ich ja morgens Frühstücksfernsehen gucke. Was halt gucke, ist übertrieben. Ich lasse Frühstücksfernsehen morgens laufen. Das ist halt mein Radio in Anführungsstrichen. Ich laufe gerade Promi Big Brother und ernsthaft halt, also ich gucke da halt rein, ich erkenne da auch irgendwie kaum einen. Und für mich ist das dann irgendwie praktisch das normale Big Brother. Aber vielleicht weiß ja einer der Zuhörer mehr und möchte uns da was mitteilen.
Ich weiß ja auch nur, dass Promi Big Brother gibt, weil ich den Podcast Die Medienkuh höre. Das ist so meine einzige Schnittstelle zu dem, was im Fernsehen läuft. Die sprechen wöchentlich im Normalfall, wöchentlich über Themen, die so im Fernsehen ablaufen. Und da gehört eben so Promi Big Brother dazu. Und die haben jetzt einen Monat Pause, weil der eine davon, also sie sind beide bei ProSieben oder so angestellt und machen da Social Media. Und der eine davon macht jetzt gerade fürs Promi Big Brother Social Media und ist da völlig im Container, darf da nicht nach draußen und so weiter. Also wie die Bewohner auch. Und deshalb wusste ich, dass es Promi Big Brother gibt. Eine Empfehlung für den Medien-Coup-Podcast, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Gibt schon seit fast so lange wie den Geek Talk oder 3 Wochen länger, glaube ich. Haben wir noch was in der Google-Ecke oder zu der Google-Visitenkarte?
In der Google-Ecke hätte ich noch einen Punkt. Und zwar ist jetzt rausgekommen, dass Google jetzt Einladungen von Zoom, also wenn ich jetzt über einen Google-Account Einladungen zu Zoom-Konferenzen verschicke, ein bisschen Eigenwerbung mit reinmacht. Heißt also, da gibt's dann einen Link zu einem Google-Meeting. Und ja, also ich bin da fast sprachlos drüber, dass Google die Einladung jetzt manipuliert, um Eigenwerbung reinzubringen.
Das ist doch typisch Google, nicht?
Ja, ich sag mal, solange sie den kostenlosen Gmail-Dienst nutzt, okay, dann muss sich jeder selber wissen, ob er sich drauf einlässt. Ich hoffe nur nicht, dass
kostenpflichtige Business-Version ist.
Ja.
Achim, magst du dich erinnern? Das hatten wir doch vor kurzem mal intern mit dem Jan. Als ich so Einladungen gemacht habe für einen Geek Talk, für eine News-Sendung, fragte er uns an, machen wir jetzt plötzlich Google Meets?
Ja, das habe ich auch gehabt.
Weil das automatisch ja Google Meet-Werbung in Appointments mir da reinmacht. Wieso auch immer. Ist es bei euch auch so? Bei euren Google-Kalendern?
Ja, habe ich auch gerade gesagt.
Eben, bei dir auch privat selber. Das ist ziemlich unschön. Vor allem kann man es rauslöschen und es ist gleich wieder drin. Frechheit. Mhm. Aber ja. Google, von denen erwartet man nicht viel mehr. Apple-Ecke, was haben wir da? Betas, Achim, ich gehe schwer davon aus, dass du keine Zeit hattest in der letzten Zeit, dir sowas anzutun.
Ja. Ich habe mir aus Spaß, weil ich fand es ja mal interessant hier mit den Widgets und dem ganzen Hack-Mac, auf meinem zweiten iPhone halt die Beta installiert. Und ist ja schön gut zum Rumspielen und jetzt funktioniert Pokémon da auch nicht mehr. Deswegen kann ich mit meinem zweiten Account nicht mehr spielen. Seit irgendwie 2 Monaten. Da,
auf dem zweiten Telefon?
Da musst du schon wieder piepsen.
Das ist hässlich. Mir und dem Mike ähnlich passiert. Wir haben uns über diese Widgets unterhalten und ich habe mich ein bisschen geärgert, also geärgert ist groß gesagt, ich habe mich ein bisschen nicht so erfreut ab den auf dem iPad Pro mit den ganzen Icons, die da drauf sind, dachte ich, bin schlau, ich installiere mir da mal die Beta, weil ich brauche das ja nicht so heftig, dass es schlimm wäre. Und bis ich dann rausstellte, dass auf dem iPad OS die Umstellung mit diesen Dingen gar noch nicht gemacht haben. Und dann bin ich ein bisschen früh aufgewacht und habe aus Laune auf dem Haupttelefon dann die Beta installiert. im bewussten Ding, dass ich das dann, wenn ich im Büro bin, wieder rückgängig mache und habe auch ein bisschen rumgespielt. Und da hat dann die Covid-App nicht funktioniert. Die geht ja zum Glück mittlerweile wieder.
Ja, genau.
Nach wie vor nicht zu empfehlen, zu installieren in dem Fall.
Ja, vor allen Dingen jetzt mit der ersten Public Beta von WatchOS 7, man muss sich halt wirklich bewusst sein, auch da ist es nicht möglich, auch wieder zurückzugehen auf die alte Version. Das, was ich ja noch beim iPhone machen kann, wenn ich feststelle, das war eine ganz doofe Idee. Aber bei der Apple Watch geht es halt immer noch nicht.
Geht das noch nicht? Weil das ist ja mittlerweile das Schöne. Man kann ja mittlerweile von den Betas weg, indem das mit Profile löscht und dann mit dem nächsten Update das Ganze wieder regeneriert oder halt wiederherstellt. Deshalb habe ich es ja auf mein Produktivgerät installiert, weil ich das zwei Klicks waren. Profile installieren, Beta drauf. Wenn es mir nicht passt, konnte ich einfach wieder einen Knopf und Backup zurückspielen. Und es war wieder weg.
Da ist man dann sehr gefangen bei WatchOS 7.
Das sollte man wissen.
Ja.
Gell, Mike?
Ja, danke. Das ist so ein Seitenhieb gewesen. Ich hatte es natürlich gemacht, weil mich speziell halt das Schlaftracking schon interessiert hat. Und ich rede halt gerne mit bei den neuesten Features und bei den neuesten Versionen. Und daher habe ich mich darauf eingelassen, Public Beta drauf zu installieren.
Ja, mach mir Backups. Ich glaube, das kennt der Mike mittlerweile auch.
Ja, muss ich doch jetzt manchmal einsehen, ja.
Sparkasse. Dieser Sommer ist jetzt Ende August. Im August irgendwann. Wir werden es sehen. Muss man dazu noch mehr sagen?
Ja, also es ist ja nicht das erste Mal, dass dieses Gerücht aufkommt. Und wenn das wirklich kommen sollte, diesen Monat noch, oder auch die Sparkasse die ersten sein werden, finde ich das theoretisch sensationell. Also ich finde das eine super Sache. Aber ärgere mich vielleicht auch so ein bisschen, dass ich von der Sparkasse weggegangen bin, genau deswegen. Und jetzt sind sie die Ersten, die das machen.
Du meinst mit der Lösung nicht über Kreditkarte, sondern Girocard?
Genau, das ist natürlich super, weil Kreditkarten, dann kommt am Ende des Monats immer so der Hammer, wo ich sage, nee, das möchte ich nicht. Und meine Frau sagt, ich möchte nicht die ganze Zeit einkaufen. Und am Ende des Monats auf einmal kommt eine dicke Rechnung. Deswegen haben wir uns halt für eine andere Bank entschieden, wo das halt auch sofort mit der Kreditkarte auch sofort vom Konto runtergeht und sind daher dann von der Sparkasse weggegangen.
Also eine Debitkarte.
Genau. So, und jetzt kommt die Sparkasse um die Ecke. Die ganze Zeit haben sie sich dagegen gewehrt und auf einmal kommen sie mit diesem neuen Feature.
Ja. Schwierige Geschichte.
Aber ich bin viel Hoffnung, dass andere dann folgen werden, wenn einmal die Technik sich jetzt durchgesetzt hat, dass dann andere Banken dann auch folgen.
Funktionieren tut's ja, das hatten ja die Amerikaner schon seit Jahren. Jetzt muss man es nur noch umsetzen, die Banken müssen halt wollen.
Genau.
Ich glaube, wir haben die Themen durch. Oder möchte jemand noch was?
Ja, zu Fantastical gibt's ja noch eine Neuigkeit. Und zwar wurde ja vor einiger Zeit schon das Abo-Modell bei Fantastical eingeführt. Und jetzt gibt's sogar ein Familienabo.
Das heißt, man kann noch mehr Geld für Fantastical ausgeben.
Ja, genau. Also ich vermute, dass da halt, also nicht vermute, ich bin mir sicher, dass da sehr viel Gegenwind kam von treuen Nutzern. Und gerade wenn man das in der Familie nutzt, wird das ganz schnell mal ein teurer Spaß. Und jetzt hat man eben die Möglichkeit, 4 zusätzliche Nutzer mit einzuladen. Und
wie
bezahlt
man dafür?
Da zahlt man jetzt 8,99 Euro im Monat.
Das sind pro Jahr 100, 110 Franken. Das letzte Mal, wo ich so viel für einen Kalender bezahlt habe, hatte ich noch File of X genutzt. Nee, die waren noch teurer.
Aber es gibt dann noch man kann auch jetzt also jährlich bezahlen und zahlt dann knapp 5,83 Euro im Monat.
Ja, aber Achim, für eine Kalender-App monatlich.
Da muss ich jetzt nicht anfangen. Ne? Genau wie die Passwort-App. Ne? Wenn ich dafür eine komplette Office-Suite mit einem kriege. Entschuldigung, muss schon wieder piepsen.
Für den ganzen Paket. Also, du nutzt das, Mike?
Ich hatte mal auf Mac hatte ich mal Fantastical. Mhm. Fand es auch nicht schlecht, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich habe mich schon geärgert, dass ich da, ich weiß nicht was, 25 Euro damals hier bezahlt habe und habe mich schon so nachher ein bisschen drüber geärgert, weil letztendlich nutzt man die ganzen tollen Funktionen ja eigentlich gar nicht. Und mir reicht Optik, eigentlich die Standard-Kalender-App von Apple, reicht mir eigentlich vollkommen auf dem Mac.
Na dann, muss man nicht machen.
Nein.
Kann man, wenn man will. Achim, ich bedanke mich vielmals. Ich hoffe, der Lüfter hat geholfen.
Ja, soweit hier ist alles gut.
Wunderbar. danke für deine Themen. Und Mike, schön warst du dabei.
Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Freue mich schon auf das nächste Mal.
Gerne wieder. Mag der Achim noch was sagen?
Ja, ich fand es auch eine nette Runde, ein schönes Gespräch. Entschuldigung fürs ein paar Mal piepsen. Ich werde mich bessern.
Ich gebe es dem Cutter weiter. Ja, passt. Wunderbar. In diesem Sinne, je nachdem, oder freuen wir uns natürlich auf eure Rückmeldung, wie immer, lieber Hörer, über die ganzen Kanäle, die da so möglich sind. Und ja, je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
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 Hört mehr Geek Talk.